Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell. Heute diskutieren einerseits Ursula Stenzel, einst ORF, dann ja. ÖVP, dann FPÖ, jetzt wieder parteilos, allerdings
sehr
mit klarer,
parteilos, mit
aber klarer Sympathie für die FPÖ. Ja. Guten Abend,
guten
Ursula
Abend.
Stenzel. Andererseits Robert Miesig, er ist Journalist und Publizist, mit klarer Sympathie für die SPÖ und auch Parteimitglied für die SPÖ. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Hi. Hallo. Ich fange als erstes mal, wir reden nachher dann auch noch über Deutschland, aber bleiben wir mal bei Österreich. Und da haben wir ja gesehen, dass am Samstag war dann die Kombination aus ÖVP, SPÖ und NEOS, also dem Parteivorsitzenden Stocker, Babler und Meindl-Reisinger, bei Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Es scheint jetzt alles in der Zielgeraden zu sein, wie Van der Bellen auch gesagt hat, auch die Ressortaufteilung dürfte fix sein. Die ÖVP hat der SPÖ das Finanzministerium überlassen. Das war auch das Angebot, das sie an die FPÖ so gegeben hatten, an die NEOS das Außenministerium, sie selber behalten das Innenministerium. Was wird das für eine Koalition?
Ja, zunächst einmal eine aus der Not zusammengeschweißte, nicht? Weil im Prinzip hätten sie also ohne die NEOS nicht einen entsprechenden Sockel an Mehrheit und daher wären sie
nur
sehr
ein
Mandat Überhang und das schweißt natürlich zusammen. Also, man fragt sich natürlich, warum das nicht gleich gegangen ist. Man hätte sich also viel leere Kilometer ersparen können und da muss man sagen, das war natürlich auch eine Sache des Vertrauens. Und jetzt ist innerhalb dieser Wochen das Vertrauen so gestiegen, ja, vielleicht nicht, aber offenbar sind Ministerämter, die winken, schon ein großer Kitt, ja, so würde ich das sehen.
Das ist natürlich eine berechtigte Frage, die sich viele stellen, warum nicht gleich? Die haben als erste über 90 Tage miteinander verhandelt gehabt, ÖVP, SPÖ und NEOS, dann ist das bekanntlich Anfang Jänner gescheitert, die NEOS sind aufgestanden, dann ist das Ganze in sich kollabiert. Jetzt geht es plötzlich doch. Warum?
Na, weiß ich auch nicht. Also ich meine, ich habe ja von Anfang an auch immer gesagt, dass ich es für unverantwortlich und unerträglich gefunden habe, dass man hier aufgestanden ist und diese Verhandlungen nicht fertig gekriegt hat. Ist nun mal jetzt so. Also ich meine, es sind ja, wissen wir ja auch, wie es gelaufen ist. Die Meindl-Reisinger ist aufgestanden und die NEOS generell sind aufgestanden, haben das Gefühl gehabt, das geht dann ohne sie weiter, haben sie vollständig verkalkuliert. Die ÖVP, also jener Teil der ÖVP, der unbedingt mit der FPÖ wollte, hat das genützt, um eine Regierung mit Herbert Kickl einzufädeln. Und die sind daran auch dann gescheitert. Und jetzt, erstens mal braucht das Land eine Regierung, aber sagen wir auch dazu, der heilsame Schock dessen, was Anfang Januar passiert ist, hat offensichtlich alle drei Akteure, also es sind ja jetzt nicht nur Personen drei, aber sozusagen drei Parteien, ja, ausreichend dazu gebracht, ihre vorhergehende Haltung zu überdenken. Und das ist richtig so. Ja? Also die Österreich braucht eine Regierung, Österreich erstens mal braucht eine Regierung und es braucht eine Regierung, die auch vertrauensvoll zusammenarbeitet und nicht nur sozusagen die minimalsten Kompromisse schließt und da man jetzt offensichtlich in dieser Stimmung ist, gut so.
Mhm. Ja. Also mir haben auch welche aus der ÖVP gesagt, der Herbert Kickl, also der FPÖ-Chef, habe es geschafft, dass sich die ÖVP jetzt Andreas Babler, den SPÖ-Vorsitzenden,
an den Hals wirft oder
schönrede,
also,
weil die Erfahrungen mit ihm so schrecklich gewesen sind, also mit ihm Kickl. Kann es nicht sein, dass die FPÖ da auch Fehler gemacht hat in den Verhandlungen?
Also man sagt ja im Allgemeinen, zum Tango tanzen gehören immer zwei. Und wenn man in einen Konflikt...
beide schlecht tanzen.
Ich würde sagen beide, aber wenn man weiß, und das glaube ich wirklich zu wissen, dass über Brüssel, über die CDU, CSU in Wien sehr stark interveniert wurde bei der ÖVP natürlich. Man möge alles versuchen, um eine Koalition mit Kickl Merkel, der ja Wahlsieger war, der in der Position von eigentlich Karl Merz in Österreich war, ne? Sogar, also die Nummer eins. Ja? Man kann natürlich sagen, alle anderen sind also dann die Nummer zwei, weil wenn man sie zusammenzählt, Minus und Minus ist Plus, eben nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Wahlarithmetik, dann also kann man also eine andere Koalition ins Auge fassen. Nein, ich glaube, dass unter Kickl natürlich Budgetpläne am Anfang mit der ÖVP absolut akkordiert waren. Und auf einmal ist da also die Blockade gewesen. Und diese Blockade, das kann man auch nicht leugnen, ist also unter schwerem äußeren Druck seitens der CDU, CSU gekommen, die natürlich ein schlechtes Beispiel, eine Rückwirkung auf die Bundestagswahl befürchtet haben. Und so ist das Ganze so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die Frage ist, ob diese Koalition, die jetzt also bevorsteht, ob hier genügend Energie ist, die unangenehmen Maßnahmen zu treffen, die zu treffen sind, ja, um das Budget zu sanieren. Und da hat ja der Meindl-Reisinger immer sehr konkrete Vorstellungen gehabt, sehr stark auf Sparkurs. Kann das eine SPÖ verkraften? Ja? Können die verkraften, dass man hier am sogenannten allgemeinen Wohlstand, von dem ja der Babler gemeint hat, es wäre auch ein Recht der Menschen, das alles einzufordern, nicht wahr? Ob das funktionieren kann? Also ich bin sehr skeptisch, aber es wird funktionieren, mangels eben einer jetzt, also ist viel Porzellan zerschlagen worden.
Eine derzeitige Alternative. Ja. Du hast gelacht, wie die Ursula Stenzel gesagt hat, Druck von CDU, CSU, du zweifelst das an?
Nein, es ist immer dieses gleiche Opfergetue. Wenn die FPÖ nichts zusammenbringt, sind immer die anderen schuld. Ja? Okay. Also die ÖVP hat ihren Parteivorsitzenden geopfert, um sich umzuschwenken Richtung eine Koalition mit Herbert Kickl. Er hatte alle Möglichkeiten, eine Koalition zusammenzubringen. Aufgrund seiner Radikalität hat er es nicht zusammengebracht. Er kann es vielleicht nicht oder er wollte es gar nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja? Aber man braucht sich auch nicht wundern, seien wir uns doch ehrlich. Ein Mensch wie Herbert Kickl, der permanent in Wahlkämpfen herumrennt und alle beschimpft und dann auch noch, wenn eine Koalition mit ihm verhandelt wird, erinnern wir uns daran, wie die ÖVP umgeschwenkt ist, die auch noch in der ersten Pressekonferenz zu demütigen und zu sagen, die müssen vor ihm auf die Knie fallen, da braucht man sich nicht wundern, wenn man eine Koalition nicht zustande kriegt. Ja? So, das hat jeder Österreicher und jede Österreicherin live miterlebt. Ja? Dann kriegt man es halt nicht hin, man hatte alle Chancen, aber man ist daran gescheitert und da soll man nicht auf andere zeigen, immer das Opfer.
Nein,
ja?
Ich zeige überhaupt nicht.
Immer
ich,
das Opfer. Die FPÖ, Herbert Kickl hat die Möglichkeit gehabt, er hat es verkackt, jetzt müssen die anderen ran.
Schön reden, lieber Robert Missig, ich will gar nicht die Opferrolle der FPÖ, es gibt keine Opferrolle, weil was ist schon ein Opfer, wenn man eine starke Opposition ist, ja? Hat man eine wichtige Funktion in einem Land, also so sehe ich die FPÖ gar nicht in einer Opferrolle. Ich sage nur, dass es sehr wohl ein Interesse gegeben hat, von Brüssel über Berlin und so weiter, Paris und von wo auch immer, dass diese Koalition nicht zustande kommt. Und ich habe gehört aus Verhandlungskreisen, dass Herr Stocker also nicht das Mandat hatte, eigentlich hier mit der FPÖ Handelseins zu werden. So, das ist auch eine Wahrheit, die können Sie bezweifeln.
Aber das hat mit Opferrolle nichts zu tun. Nicht das Mandat hatte, weil was?
Weil die ÖVP Angst vor der eigenen Courage gehabt hat. Natürlich.
Kann es
Angst
nicht
vor
sein,
der eigenen, einer Mitte-Rechts-Koalition.
Kann es nicht sein, dass es das war, was mir manche ÖVP...
Das rumort in der ÖVP ja nach wie vor. Es gibt ja jetzt welche, die sich rühren und sagen, Gottes Willen, hätten wir doch. Ja?
Manche ÖVPler, die gesagt haben, sie wollten die Koalition mit der FPÖ, aber dann ging es plötzlich darum, EU-Fahnen aus Ministerien
rauszuholen. Ja, das sind aber Kleinigkeiten, bitte. Das Wesentliche war doch die Budgetgeschichte und da hätte man sich einigen können, wenn man sich hätte einigen wollen. So, ich war auch nicht dabei, ich bin auch kein Mäuschen. Ich kann nur sagen, was ich erfahre. Ja.
Wir wissen ja alle, was wir erfahren haben, nämlich was sich auch von der Bühne abgespielt haben. Wir haben ja dieses Gezerre, diese geradezu peinliche Gezerre eine Woche lang ich will diesen Posten, wir geben keinen Posten her, also, alle live miterlebt. Ja. Da kann man ja nicht sagen, dass die FPÖ und die Spitzenvertreter, da geht es um den Herrn Kickl, aber auch um die um ihn herum, die sozusagen mit dieser stolz geschwellten Brust, jetzt zeigen wir es dem Gegenüber, jetzt ziehen wir sie ihren Nasenring durch die Manege. Das haben wir doch alle erlebt. Ja? Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn eine solche Regierungsverhandlung zum Platzen kommt. Und da steht sich eigentlich nur die Frage, war es absichtlich von Herrn Kickl oder kann er es halt einfach nicht? Das ist die einzige Frage.
Okay, das hat man jetzt schon, aber grundsätzlich um die Inhalte. Der Herbert Kickl und die FPÖ haben jetzt sehr, sehr scharfe Kritik geübt an diesem Kompromiss zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, die Budgetpläne, nämlich auch Pensionisten mitzahlen zu lassen, indem die Sozialversicherungsbeiträge angehoben werden für Pensionisten, und das sind dann, glaube ich, rund 240 Euro mehr im Jahr. Jetzt hat die ÖVP gekontert, die FPÖ und Herbert Kickl sollen nicht so lügen. Das ist ein O-Ton der ÖVP, weil genau das sei beschlossen gewesen zwischen ÖVP und FPÖ, und sie könnten das auch belegen.
Dann sollen Sie es belegen, bitte, und nicht einfach in den Raum stellen, ja, Nummer eins. Nummer zwei, natürlich ging es im Prinzip, wie bei allen Verhandlungen dieser Art, um das Budget. Wir haben ein Riesendefizit, wir müssen das in irgendeiner Form abbauen. Die FPÖ war sehr dafür, dass man das trotz allem mit Steuersenkungen bewerkstelligt, damit man den Standort, den Wirtschaftsstandort stärkt, Investitionen dadurch anlockt und das auf diese Weise kompensiert. Und
aber das war nicht vorgesehen, Steuersenkungen. Die haben selber
sie haben Steuersenkungen wollten sie machen.
Steuersenkungen waren das Ziel. Bitte, wer immer mit hier, das ist doch lächerlich. Warum behaupten Sie das Gegenteil? Natürlich wollte man die Steuern runter, die Köst runter.
Man wollte zum Beispiel beim Klimabonus wollte man 2 Milliarden den Leuten wegnehmen, und das ist keine Steuersenkung.
Lieber Robert Miesig, man wollte die überflüssigen Ausgaben, die in Sachen Klimapolitik und Ähnlichem da von den Grünen investiert wurden, die hat man also sehr stark gekürzt, oder die wollte man kürzen. Und damit
die Einnahmen wollte man behalten. Die Rückerstattung wollte man nicht geben. Das ist eine Steuererhöhung.
Auf jeden Fall, es war ein Ziel, den Bürger mit steuermäßig zu entlasten und nicht zu belasten. Und okay, und die ÖVP hat wirklich, also dann eben aus irgendeinem Grund, die kalten Füße gekriegt. Der irgendein Grund liegt natürlich in Brüssel, lag in der deutschen Wahl, lag in der Angst, dass eine funktionierende Rechtsmitte-Koalition in Wien passiert, bevor in Deutschland noch gewählt wird, damit man in Deutschland nicht in die Versuchung kommt, eine Rechtsmitte-Koalition zu bilden. Es geschieht ja eh nicht, ja? Es geschieht ja eh nicht. Also man braucht, aber der Popanz dieser österreichischen Verhältnisse wurde aufgebaut, damit man in Deutschland eine entsprechende Rückwirkung erzielt.
Die ursprüngliche Hypothese, Verschwörungstheorien der FPÖ war ja, die Verhandlungen zwischen Blau und Schwarz könnten nicht zu Ende geführt werden, bis die Wahl nicht stattfindet und danach schon. Also es dürfte nicht mit der Wahl in Zusammenhang gestanden haben, sondern mit den Inhalten und auch den Positionen. Ich möchte aber da jetzt auf die SPÖ zurückkehren, denn natürlich hatte die SPÖ, als diese Pläne bekannt wurden, dass man auch Pensionisten zahlen lassen will, als noch Blau und Schwarz miteinander. Blau und Schwarz miteinander verhandelt hatten, sehr scharf kritisiert. Die ganze Zeit, jetzt haben sie selber beschlossen, wie glaubwürdig ist die SPÖ da?
Naja, zunächst einmal zu den Popanz der österreichischen Verhältnisse. Die österreichischen Verhältnisse, vor denen man Angst hat, insbesondere ist es Unregierbarkeit. Ja? Also, dass die Parteien nicht mehr miteinander können. Ja? Also, aber das musste man ja jetzt auch nochmal anmerken. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt überhaupt eine Regierung zustande bringt und dass der Kompromiss und die Konsens da einen Möglichkeit hat. Was die Sache mit den, erstens mal, wir haben eine Konsolidierungsnotwendigkeit von 18 Milliarden und manche sagen 19, manche mal 17, ist ja wurscht. Schon, so. Ja, aber das muss man ja mal klar sagen. Ja? Und das ist ja keine Kleinigkeit. Ja? Und völlig klar, ein Großteil davon, ja, sagen wir mal 16 oder 15 Milliarden davon, sind in jedem potenziellen Regierungsprogramm ähnlich. Dann stellt sich ja nur die Frage, wie man darüber hinaus noch mehr soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit einführen kann. Ja? Und bei den Fragen der Pensionen gab es ja zwei Möglichkeiten. Die eine, die insbesondere auch in den Ampelverhandlungen ja auch die NEOS eingebracht haben, Pensionskürzungen für künftige Pensionisten und wirkliche Kürzungen von Pensionsansprüchen. Ja? Dann hat man für immer weniger, und zwar selbst Inflationsangleichungen sind um das niedriger. Ja? Etwas anderes ist, und ja, das ist der Fall, ja, dass man entsprechend der Pensionsansprüche, die die Menschen haben, höhere Sozialversicherungsbeiträge einführt. Das ist wenigstens keine langfristige für immer Pensionskürzung. Die kann man ja dann wieder reduzieren, ja, wenn das Budget mal saniert ist. Ja? Ist es schön? Nein, es ist nicht schön, logischerweise, weil es ein Beitrag der Pensionisten und Pensionistinnen, zu Budgetkonsolidierung ist, ja, so wie viele andere Gruppen in der Bevölkerung einen Beitrag zur Konsolidierung leisten müssen. Ja. Das ist etwas, was aber, ich glaube, da gibt es keine große Alternative, weil der Konsolidierungsbedarf ist da.
Ja, absolut, da hätte man vielleicht vorher mit der Kritik ein bisschen sparsamer umgehen sollen. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann über die Ministeraufteilung weiter und was die zu bedeuten hat. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Ursula Stenzel und Robert Miesig, also rechts gegen links, die miteinander diskutieren. Und wenn jetzt zumindest alles glatt geht, aber das wissen wir natürlich nicht, weil in Österreichs Politik die letzten Monate gab sehr viele wollten, dann sollte es sehr bald aber eine schwarz-rot-pinke Regierung geben und die Ministeraufteilung, die ist fix. Und Ursula Stenzel, das ist schon beachtlich jetzt, die Ministeraufteilung. Also da gehen ja jetzt die Nummer 2 und Nummer 3 miteinander und nehmen die Nummer 5 mit ins Boot. Die NEOS waren hinter den Grünen deswegen. Und je 6 Ministerposten für Schwarz und Rot, 2 Ministerposten für die NEOS. Und da muss man sagen, die ÖVP bekommt das Kanzleramt, bekommt das Innenministerium, das Verteidigungsministerium, behält die EU-Agenten im Kanzleramt, ein Kanzleramtsministerium, die Landwirtschaft, Umwelt, die
Schön für die ÖVP.
Die SPÖ erhält das Vizekanzleramt, erhält, also Wirtschaftsministerium ist natürlich bei der ÖVP, das haben wir jetzt ausgelassen, das ist sogar aufgewertet, das Wirtschaftsministerium. Ja. Die SPÖ erhält Finanzen und Infrastruktur, das war zuletzt vor Jahrzehnten in einer Hand, muss man dazu sagen. Aber das gleiche Angebot hätte die FPÖ eben auch gehabt, dass sie das in einer Hand haben kann. Und was manche überrascht, die SPÖ erhält auch das Justizministerium. Sie hätte ursprünglich das Außenamt bekommen sollen, aber Beate Meindl-Reisinger hat darauf bestanden, dass sie das Außenamt bekommt, hat sich da durchgesetzt. Was bedeutet denn diese Ressortaufteilung jetzt?
Naja, es kommt darauf an, wer das Amt des Finanzministers von Seiten der SPÖ bekleidet. Weil also ich kann mir kaum vorstellen, dass das der Herr Babler sein wird. Ja. Und also man flankiert in dieser Koalition der Not, sage ich einmal, flankiert man den Babler, und damit er nicht sehr viel Schaden anrichten kann, und versucht einen Professor in irgendeiner Form im Finanzministerium zu haben. Innen ist, glaube ich, bei ÖVP, wenn ich das richtig...
Innen und Verteidigung.
Und Verteidigung, also die Sicherheitsressorts sind bei der ÖVP, damit hat sie also ihr Wunschziel auch ziemlich erreicht. Sie hat eigentlich alles erreicht als Wahlverlierer, was man eigentlich nur als Wahlgewinner erreichen hätte können, aber so ist die Demokratie eben, naja, das muss man zur Kenntnis
nehmen. Sie geben schon ordentlich viel ab, Außenamt,
ja, Justizministerium. Ja, nur Außenamt, also ich nehme an,
Finanzminister.
Einer wird sich ärgern, vielleicht ärgern, dass er nicht jetzt da in Wien sitzt, das ist der Brandstätter, der schon in Brüssel sozusagen entsorgt wurde. Und der wäre sicher sehr gern Außenminister geworden und nicht die Meinung
Reisinger. Das wird die Beate Parteichefin.
Okay, da soll sein, das sind also die Drittstaatbeziehungen, nicht? Weil alles andere EU und so weiter liegt
bleibt
ja bei der
ÖVP.
Und ja, Finanzen ist eine große Frage. Und das Justizministerium, ich erinnere mich noch, dass also vor langer Zeit bei Herrn Minister Bruder war. Ja.
Und das ist aber sehr lang her.
Ja, aber sollte man sich erinnern als Staatsbürger Österreichs, ne, wer das vorher gehabt hat und welche Reformen er also auf die Wege gebracht hat im Familienrecht und so weiter. Und das war schon sehr gesellschaftspolitisch einschneidende Maßnahmen. Ja. Und das ist also,
aber die waren nicht gut damals?
Vieles war gut, vieles war wahrscheinlich überfällig, aber manches hat auch Langzeit schwierige Folgen gehabt. Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Jedes Ding hat zwei Seiten. Mhm. Aber okay, also wenn die SPÖ das Justizministerium oder die Neos wollen das haben, ja?
Nein.
Also da können Sie sehr viel anrichten, sagen wir so.
Okay.
Ja.
Vielleicht, dass wir es noch einmal schildern, wie es war. ÖVP und also der SPÖ war das Außenministerium schon fix versprochen. Ja. ÖVP und SPÖ haben am Donnerstag und Freitag der Beate Meindl-Reisinger Bildungsministerium und Justizministerium angeboten und sie hat gesagt, sie will das Bildungsministerium und das Außenamt haben. Das Außenamt wollte sie selber besetzen, sie ist zwar Juristin, wollte aber nicht das Justizministerium besetzen. Am Ende kam es zu dieser Lösung, also sie hat sich durchgesetzt, bekommt das Außenamt, das die SPÖ quasi wieder verloren hat. Damit hat die SPÖ gesagt, dann wollen wir aber das Justizministerium, das hier angeboten wurde. Das ist jetzt beschlossene Sache, jetzt müssen sie noch beschließen, wer Justizminister werden soll. Aber ist das eigentlich schlau, was da jetzt gerade passiert, weil eigentlich hatte man auch gehört, dass Alexander Van der Bellen sich eher einen unabhängigen Justizminister, Justizministerin gewünscht hätte. Weil wenn man die letzten Jahre sich anschaut, haben die einen quasi, gab es einen Krieg zwischen verschiedenen Justizgruppen und die einen haben von schwarzen Netzwerken geredet und die anderen von roten Netzwerken in der Justiz. Wie klug ist das parteipolitisch zu besetzen?
Also zunächst glaube ich, dass uns die Zuseherinnen und Zuseher jetzt nicht wirklich folgen konnten, nämlich wer was, wie, welche Kreise, also sind einfach zu viele Ministerien vielleicht auch. Ich glaube sozusagen, das Entscheidende ist für mich jetzt auch, das Wichtigste ist für mich jetzt auch, dass in dieser Regierung so viele kompetente Menschen wie möglich sitzen und auch ausstrahlen, auch für die Bevölkerung die Kompetenz. Weil die Menschen wollen, es geht jetzt nicht nur um, dass man links oder rechts regiert werden will, viele Menschen haben primär auch mal das Bedürfnis, dass man ordentlich regiert wird. Ja? Und von daher habe ich die Erwartung und die Hoffnung, es kursieren ja viele Namen, wir wissen aber noch nicht, wer letztendlich wo sitzen wird, dass insbesondere im Finanzministerium, ja, im Außenministerium wissen wir es eh, ja, im Infrastrukturministerium. Wir wissen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Evi Holzleitner Frauenministerin oder ähnliches werden wird.
Wir und so weiter. Apropos, wir zu viele Ministerien,
ich bleibe nur bei ein paar. Ja, und auch beim Justizministerium ist bei mir jetzt nicht so entscheidend, ob diese Menschen ein Parteibuch haben oder nicht, sondern dass sie gut sind. Ja? Und ich lese ja nur, was in den Zeitungen steht. Da ist sozusagen von Muna Dutzter bis Selma Yildirim, die Parteimitglieder sind und zum Teil auch Abgeordnete. Ich glaube, die Selma Yildirim ist Abgeordnete, die Muna ist es im Moment nicht. Ne?
Genau.
Andererseits auch Oliver Scheiber, der Präsident des Meidlinger Bezirksgerichts und so weiter, also der eine ganz hervorragende Person ist. Die sind mir alle recht, sage ich jetzt mal, weil es sich um kompetente Menschen handelt. Genauso wie mir auch manche, deren Namen fallen fürs Finanzministerium, sehr recht sind. Das Entscheidende ist, dass das gute Leute sind.
Gut, gute Leute ist immer eine Frage des Standpunkts und der Perspektive.
Nicht unbedingt. Ich sage dir zum Beispiel, Herr Hartmannsdorfer als designierter Wirtschaftsminister, den finde ich eine durchaus kompetente und auch gewinnende Person. Ja? Nicht alle Namen, die von der ÖVP genannt werden, finde ich so toll wie den Herrn Hartmannsdorfer.
Und das versuche ich dir zu sagen. Und genauso geht es vielen Leuten mit den Namen, die gerade bei der SPÖ kursieren. Also, die finden auch nicht alle.
Da finde ich auch manche schlechter und manche
kompetent.
Besser.
Aber auch Ursula Stenzel, Sie haben jetzt, was haben Sie jetzt gesagt, Muna Dutzter?
Ja, ich habe nur aus früherer Zeit in Erinnerung, dass man sie als eher eher fragwürdig empfunden hat, sagen
gut, wir wissen
so
noch nicht, wir ja, wissen ja noch nicht, ob es wird, sagen und wir das
mit
jetzt fairness
halber
dazu.
Links-palästinensischen, mit einer Schlagseite, sagen
okay, so. Bringen wir
ich, bitte ich, ich weiß, nicht die, würde die, ich, also, die würde ich mir nicht unbedingt als Justizministerin wünschen, aber mich fragt man nicht. Ne? Mhm.
Ja. Zum Abschluss dieses Teils, wir kommen dann noch auf Deutschland, aber Sie waren ja auch lange Außenpolitik.
Bei vielen Deutschen Wahlen, ja.
Bevor wir aber zu Deutschland kommen, wie sehen Sie das eigentlich, dass die ÖVP auf das Außenministerium verzichtet? Weil wenn man historisch nachliest, soll der Bruno Kreisky dem Franz Vronitzky, das muss 86 gewesen sein, nie verziehen haben, dass er das Außenamt abgegeben hat und das als Riesenfehler angesehen hat. Jetzt macht das die ÖVP. Ist das ein Riesenfehler oder ist das wurscht, weil die EU-Agenten bleiben bei der ÖVP?
Ja, also ich meine, das ist es ja. Seit wir in der EU sind, hat das Außenministerium die Pflege der Drittstaatenbeziehungen, also Beziehungen mit allen jenen Staaten, die eben nicht bei der EU sind.
Gut,
das sind sehr wichtige.
Das
sind die USA, da ist Russland und Indien und China. Und also das ist schon sehr, sehr gewichtig. Und da müsste man also schon einen erfahrenen Menschen hinsetzen, der internationale Beziehungen also lange verfolgt. Ob das die Meinl-Reisinger so unbedingt getan hat, weiß ich nicht. Ja, die war schon sehr beschäftigt mit der Innenpolitik viele Jahre. Aber man weiß ja nie, auch wen man ihr zur Seite stellt, der sie da berät. Es gibt also genug Fachleute im Außenministerium, die wirklich sehr, sehr gut sind und die also, wenn sie nicht böse sind, dass man ihnen wen vor die Nase setzt sozusagen. Dann sind sie sicherlich auch kooperativ, ja, würde ich so sehen.
Ich glaube, das muss man auch so sagen, auch an dich die Frage, ist das von beiden ein Fehler? Einerseits von der ÖVP, dass sie es überhaupt abgegeben hat, aber auch, dass der an die SPÖ, dass sie nicht mehr gekämpft hat, weil eigentlich heißt das, gut, bei der Frau Baerbock war es nicht der Fall in Deutschland, aber generell kann man ja im Außenamt normalerweise in Österreich sehr gut punkten. Ob man das im Justizministerium auch so gut kann, I don't know.
Ich bin da jetzt ganz offen. Wenn du Koalitionen bildest, musst du halt auch Kompromisse eingehen und kannst nicht sagen, ich hätte gern alles. Ja, natürlich hättest du gern alles und manches vielleicht sogar noch mehr. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die SPÖ das Außenministerium bekommt und durch eine dieser hervorragenden Diplomaten, die sie ja in ihren Reihen hat, ja, fantastische Diplomaten, endlich mal wieder besetzt. Ja. Und man hier sozusagen auch eine visionäre Außenpolitik macht und nicht bloß dieses Verwalten eines Zustands. Ja. So, hätte ich mir gewünscht, ja, wird es nicht geben. Und es wird auch so sein, nicht nur, dass das Außenministerium an die Neos geht, sondern da muss ich Ihnen leider recht geben, von der Vorsitzenden der Neos besetzt wird, die sozusagen keinerlei große bisherige Expertise und Erfahrung in internationaler Politik hat. Ja. Es ist jetzt nicht super optimal, aber so ist es halt.
Ja.
Gut, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann über die deutsche Bundestagswahl weiter, darüber, dass Friedrich Merz mit rund 28%, also die Union, Erster geworden ist und warum dort aber jetzt alles trotzdem sehr volatil ist und den Siegeszug der AfD und das vor allem in den Gebieten der ehemaligen DDR, wo sie teils über 40% geschafft haben, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Ursula Stenzel und Robert Miesig, rechts gegen links. Und Robert, ich fange diesen dritten Teil mit dir an und mit der deutschen Bundestagswahl. Du hast das ja immer stark beobachtet, du kennst ja auch die SPD gut, du schreibst ja auch für die Taz immer wieder, sehr linksstehende Zeitung für die SPÖ, für die SPD ist das eine Hinrichtung gewesen. kann man so sagen, so wie sie abgestürzt ist. Die Ampel insgesamt ist abgewählt worden, also in dem Fall eine echte Ampel, nämlich Rot-Grün und die FDP. Die FDP ist jetzt überhaupt rausgeflogen und die SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis erhalten. Du lächelst jetzt, aber ich nehme mal an, du findest es nicht so lustig.
Ich lächle, weil ich natürlich vielleicht noch einmal mehr mit der Geschichte verbunden bin. Und es ist das historisch schlechteste Ergebnis seit 1887. Vorher waren es noch schlechter. Da waren sie auch verboten. Da waren sie auch verboten. Und sie waren ja eigentlich bis ins Jahr 1890 mehr oder weniger verboten durch die Sozialistengesetze und haben selbst zu diesem Zeitpunkt bessere Wahlergebnisse erzielt, als sie jetzt erreicht haben. Das ist natürlich, kann man dann Hinrichtung nennen. Also 16,4 oder 16,5% ist, glaube ich, jetzt das endgültige
Ergebnis. Von einer Kanzlerpartei ist das eine.
Und das ist noch ein blaues Auge. Ehrlich gesagt habe ich mit fast noch schlechteren nicht gerechnet, aber es für möglich gehalten, weil es eben auch, und es ist auch eine vollkommen unnötige Niederlage gewesen. Ja? Weil die Ampel hat halt einfach ganz schlecht regiert. Scholz hat es nicht zustande gebracht, diese unterschiedlichen diesen Flohzirkus zusammenzuhalten und hat dann viel zu spät Lindner rausgeschmissen, weil er gesagt hat, der torpediert die Regierungsarbeit, was ja gestimmt hat. Hat aber damit natürlich das, was seine große Stärke war. Bei den letzten Wahlen hat er unter anderem deswegen gewonnen, weil die Leute gesagt haben, der hat zwar er ist nicht inspirierend, er ist vielleicht auch nicht ein gefühlvoller Mensch oder so, aber wir trauen dem zu, dass er gut regieren kann, er versteht das Handwerk. Das heißt, er hat eigentlich durch diese Situation, die in der Ampel geherrscht hat, seine eigentliche Unique Selling Proposition völlig zerstört. Ja? Und ich habe es ja mitgekriegt, ich war viel in Deutschland, habe mit vielen Leuten geredet, ja, Freunden, Nicht-Freunden und so weiter. Ich habe keinen mehr gefunden, der die SPD wählt. Ja? Und zwar aus diesen Gründen. Ja? Deswegen habe ich auch vorher gesagt, dass ich fast mit Schlimmeren gerechnet habe. Das geht, ich will nicht sagen, auf die Kappe von Olaf Scholz, weil er ist ja selbst irgendwie ein Opfer von Herrn Lindner auch gewesen. Aber dass das Olaf Scholz nicht mehr schaffen konnte, war klar.
Aber die Leute waren schon auch mit den Inhalten dieser Ampelkoalition offensichtlich unzufrieden. Und was man natürlich sieht, ist, dass dieses Land, die BRD, also Deutschland, wirklich sehr gespalten ist. Also wir kennen das natürlich auch von Österreich und von anderen Ländern, aber das ist natürlich in einer anderen Form gespalten als Städte und Land. Das ist wirklich anhand der Grenzen ehemaliges Westdeutschland und ehemalige DDR. Und das, obwohl eigentlich der Mauerfall 1989 war, also hätte man denken können, dass diese zwei Teile zusammenwachsen. Wie erklären Sie sich das, dass der Schnitt in Westdeutschland bei rund 19% für die AfD war, im Ostdeutschland oder im ehemaligen DDR teils Ergebnisse über 40%, aber im Schnitt 34%. Also das ist fast das Doppelte.
Ja, also ich kenne Westdeutschland sehr gut, ich kenne Ostdeutschland auch noch sehr gut, habe es also wirklich erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ja, es wächst zusammen, was zusammengehört. Ja, das war eines der Slogans. Es scheint hier so zu sein, dass nach dem Fall der Mauer sind die konnten, die einen Beruf hatten, die auf beiden Beinen stehen konnten, sofort beruflich, die sind also von Ost nach West gezogen. Und zurückgeblieben im Osten sind die älteren Menschen und die Kleinkinder, die Kinder. Ja? Und das macht sich natürlich bemerkbar in einer gewissen pessimistischen Grundströmung. Und die wird natürlich dann bedient, auch durch Parteien wie die AfD, die ihnen relativ griffig klar machen kann, wenn wir nicht diese wilde Zuwanderung hätten, wenn wir das nicht alles, dann wäre unser Sozialsystem nicht so unterlaufen, dann würde mehr für alle herausschauen und wir hätten also nicht diese Wohlstandsverlustangst. Ja? Die Wohlstandsverlustangst ist natürlich in der ehemaligen DDR größer als im Westen und daher, ja, davon kann natürlich eine Partei wie die AfD sicherlich profitieren. Aber sie profitiert natürlich auch von der relativen Schwäche der Konservativen und der sogenannten Mitteparteien, ja, die wesentliche Probleme eben offensichtlich nicht gelöst haben. Und dazu gehört die Migration, ja, dazu gehört die Inflation, ja, und die Rezession.
Zu diesen Problemen, ja, will ich dann noch kommen. Ich möchte nur kurz bei dieser Diskrepanz bleiben, die natürlich im Fall Deutschland und AfD doppelt schwerwiegend ist, weil ja auch die AfD in Westdeutschland ein bisschen anders ist als die AfD in Gebieten der ehemaligen DDR, weil dort ganz stark, der jetzt wahrscheinlich überall ganz stark sein wird, der sogenannte Flügel, also jener von Bernd Höcke, dem AfD-Menschen dort, der quasi vom deutschen Verfassungsschutz als eindeutig rechtsextrem eingestuft wird, im Unterschied zu Frau Weidel und anderen. Mhm. Wie kann man die Menschen da wieder zurückholen? Weil das ist natürlich, wenn du Gebiete hast, wo 42% den Herrn Höcke wählen, und in dem Fall wirklich den Herrn Höcke, scheint ja irgendetwas wirklich zu brennen dort.
Also erstens mal glaube ich nicht, dass die AfD so dramatisch anders ist im Westen. Also sozusagen ist sie sicherlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber zum Beispiel in Bayern ist die ganz weit rechts und im rechtsextremen Bereich drinnen, mit Verbindungen auch zum rechtsterroristischen Bereich. Und natürlich, du hast recht, du hast Thüringen, du hast Sachsen, wo dann selbst jemand wie die Frau Gepetri, die ehemalige AfD-Chefin, sagt, das sind sozusagen waschechte Nationalsozialisten. Mhm. So, das war ihre Formulierung. Ja. Das stimmt auf der einen Seite. Ich würde nur sozusagen den Unterschied zwischen West und Ost, also was das betrifft,
gut, aber der Herr Höcke,
auch den Zuspruch halt natürlich extrem, macht einen großen Unterschied. Also ob solche Leute 40% oder 15% bekommen, macht auch einen Unterschied. Da hast natürlich total recht. Ich glaube, beim jetzigen Stand der Dinge kann man vor allem nur dem Herr werden, indem man gut regiert. Ich glaube, in einem hat die Frau Stenzel, wir sind oft nicht einer Meinung, aber durchaus recht, der Hauptantrieb für die AfD ist neben dem Migrationsthema die grundsätzlich pessimistische Stimmung, die du überall hast und im Osten wahrscheinlich stärker. Und zweitens die Inflation, dieser Teuerungsschock, was die Leute ganz überall in der Welt ist, da ist die Teuerung und die Zukunftsangst der Motor und der Brandbeschleuniger für die rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien. Da hilft jetzt nur ordentlich regieren. Ja? Also, und das müssen halt diese beiden Parteien, auf die es jetzt zuläuft.
Schwarz-Rot.
Schwarz-Rot, ich meine, es ist jetzt sozusagen, natürlich muss man auch dazu sagen, je mehr ein Parteiensystem zersplittert und je mehr, je stärker eine rechtsextreme Partei ist, umso schwieriger ist es dann, regierungsfähige Mehrheiten zusammenzubringen. Gott sei Dank, könnte man sagen, gibt es zumindest die Möglichkeit jetzt in Deutschland einer einigermaßen guten Regierung, also praktikablen, regierungsfähigen Mehrheit, nämlich dass Schwarz und Rot eine Zweierkoalition bilden können. Das war ja bis heute Nacht gar nicht so sicher.
Sie haben die Themen vorher schon angesprochen und Sie haben sicher recht, mit Menschen, die Angst vor Wohlstandsverlust haben, ja, wählen immer eher populistische oder von mir aus extremistische Parteien. Man sieht eben auch in der ehemaligen DDR, die Jungen zum Beispiel haben die Nachfolgepartei der SED gewählt, die Linke. Also da
ja, in Berlin ist die Linke die stärkste Partei geworden. Das ist ja kein ostdeutsches Phänomen.
Die Linke, die Linke ist die stärkste Partei also unter den Jungen.
Totgesagt, die leben länger. Ja.
Also quasi, wünsche ich mir auch nicht. Da spielt sicher sehr stark dieses Wohlstandsverlust oder Modernisierungsängste.
Ach, da täuschst du dich vollständig.
Sie finden die cool, oder was?
Die natürlich, die Leute haben Heidi Reicheneck gewählt, weil sie sozusagen die beste Kandidatin von einer Art Stardom, sozusagen, die hat halt den besten Wahlkampf gemacht. Das wird belohnt.
Ja, auf TikTok übrigens, auf dem Verpönten, nicht? Ja, angeblich auf Elon Musk-Plattform.
Achtung, TikTok sind die Chinesen.
Jetzt gehört
schon die Chinesen. Grundsätzlich haben die und die AfD natürlich die sozialen Netzwerke weit besser zu bespielen gewusst.
Weil die Jungen auch mehr in diesen Netzen
Parteien. Ich glaube schon, dass da auch Ängste mit hineinspielen und dass es nicht nur der Coolness-Faktor ist.
Aber nicht der Abstiegsangst bei den 24-Jährigen, sondern die Die haben die gewählt, weil sie sozusagen am schärfsten gegen den Rechtsruck auftreten ist und die schärfsten Reden gehalten hat. Und die hat sich gut über TikTok ausgespielt. Ja. So, that's the way.
Okay, kommen wir trotzdem auch noch zu den Themen, weil etwas, das mir auffällt, und da hätte ich auch gern von dir dann eine Antwort, Robert, aber als erste von Ihnen, das geht bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das kann man jetzt natürlich leugnen, aber es ist einfach so, mit jedem islamistischen Terrorattentat mehr steigt die Angst der Menschen. Ja, und sie sehen, offenbar keine wirklichen Antworten. Nicht, dass die AfD und der Herr Höcke echte Antworten geben können, aber wie...
Ja, ich meine, der Friedrich Merz hat gesagt, wir können nicht... Also 40.000, schätzen Sie offenbar ein, sind islamistische Gefährder. Ja? Und er hat gesagt, wir können nicht alle 40.000 auf Verdacht einsperren. Das würde, ich weiß nicht, also die Kapazität auch übersteigen.
Müssen die neue Gefängnisse bauen, glaube ich.
Und ist auch schwierig. Nein, sie haben, und das wird sich leider herausstellen, von wegen gut regieren wird nur dem abgenommen werden, egal in welcher Konstellation, der es zustande bringt, diese illegale Migration und die Unterwanderung der Kultur durch radikale islamistische Kreise zu verhindern. Wenn das nicht gelingt, dann das ist der Maßstab. Nicht nur der Wohlstand, nicht nur das. Das wird der Maßstab sein. Und wenn jetzt also Friedrich Merz in der EU ein gewichtiges Wort wieder als deutscher Bundeskanzler mitzureden haben wird, im Ministerrat, im höchsten Rat der Europäischen Union, dann erwartet sich natürlich jeder, dass er hier endlich etwas tut. Ja?
Gut,
und nicht einfach zurück sich lehnt und sich ausredet auf die EU aus irgendwelchen Gründen. Also daran wird diese Koalition in Deutschland gemessen werden, ob sie das in den Griff kriegt oder nicht.
Da könnte er einen Verbündeten haben, nämlich mit Emmanuel Macron, wo nämlich auch liberale Minister mittlerweile sagen, das ist das brennende Thema und da muss man Zero Tolerance zeigen. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, in einer Koalition zwischen CDU, CSU und SPD wird das wieder schwierig werden, weil es in der SPD zwar auch welche gibt, die sagen, da muss man jetzt sehr rigoros vorgehen, weil das geht alles nicht mehr, aber natürlich auch der andere Teil, der das gar nicht will. Wie siehst du das? Wie entscheidend ist dieses Thema jetzt?
Ja, das Thema ist sehr entscheidend und ich sehe das jetzt gar nicht so sehr anders. Also sicherlich im Detail anders, aber nicht grundlegend anders. Entscheidend wird sein, dass man Integration belohnt auf der einen Seite und Delinquenz bestraft auf der anderen Seite. Und dass man, das sind jetzt sozusagen zwei Schlagwörter oder zwei Pfade, um die es geht. Und diese beiden Pfade brauchen natürlich ganz, ganz viele Detailregelungen, die dann nicht einfach herzubekommen sind. Also wie man Integration belohnt, wie man den Leuten die Möglichkeit gibt, schnell in eine Gesellschaft hineinzukommen. Ja? Wie man auch dafür sorgt, dass Menschen nicht drei, in Deutschland ist es eh nicht so arg, aber zwei Jahre herumsitzen und nicht arbeiten können. Das ist die eine Geschichte, Integration belohnen und auf der anderen Seite Delinquenz bestrafen, was ja natürlich insbesondere auch heißt, nicht nur, dass man Menschen, die einen Terroranschlag begangen haben, dann hinterher bestraft, was eh selbstverständlich ist, sondern dass man natürlich auch die verschiedensten polizeilichen Maßnahmen setzt, damit die nicht stattfinden oder damit man denen auf die Spur kommt. Oder bei manchen hat man ja auch schon gewusst, sind Gefährder oder sind psychisch auffällig und dann hat man die Kapazität. Hat man die Kapazität.
Abschieben, das kommt
ja, hätte man ja, hätte ja machen, hätte man ja bei dem Herrn dem Täter in Aschaffenburg machen können. Ja. Da hat das Bundesamt für Asyl und.
Sie haben sich gegenseitig die Schuld zugeschrieben.
Ja, aber beide haben geschlampt und zwar in kleiner Hinsicht. Beide haben sozusagen circa Fristen von 2 Monaten verstreichen lassen. In Summe waren es 4 Monate, was die
Islamisten in Bayern. Leider aber, 4 Monate zu viel.
Genau. Und das sind eben, da kann man jetzt auch natürlich hergehen und sagen, die Institutionen funktionieren nicht, das Bundesamt für Asyl und Fremdenwegen funktioniert nicht und die bayerische Polizei funktioniert nicht. Da kann man natürlich leicht höhnen, es ist aber wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil die sind natürlich auch von den Kapazitäten her überfordert. Und da braucht es natürlich hier eine konsequente Politik, damit zumindest solche Sachen, ja, solche Schlampereien und die Überforderung staatlicher Institutionen nicht mehr so furchtbare Auswirkungen haben.
Gut, danke Robert Miesig, danke Ursula Stenzel, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.